Stürze, Schnee und Eis und Geisterläufer. Ja, heute haben wir wieder Sachen mit euch vor im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Du hast heute Morgen schon Geister gesehen oder wie schlimm war die Sauerstoffschuld und was ist eigentlich mit Ski und Rodel bei euch? Hi, wie geht's dir?
Ralf, schön dich zu sehen. Ich habe noch doch so lange gewartet, bis die Sonne ein bisschen höher stand sozusagen. Also man hat die Sonne natürlich nicht gesehen. Wir sind in Regensburg Anfang des Jahres. Also man hat so ein diffuses Licht, eine diffuse Lichtstimmung mit den Wolken. Aber nachdem ich heute ein Programm gemacht habe, ein Fahrtspiel auf meiner, ja, ich sag mal Haus- und Hofstrecke, wo ich das gerne mache, parallel zur Donau und da auch Abschnitte auf der Straße gelaufen werden, dachte ich mir, es muss jetzt nicht im größten Zwielicht sein morgens, auch wenn ich eine weiße Laufjacke getragen habe, dann warten wir vielleicht nochmal eine Viertelstunde und dann bin ich erst so um 8.20 Uhr aufgebrochen und muss sagen, es hat sich heute Morgen echt mal richtig beschissen angefühlt.
Schon wieder? War das nicht neulich erst?
Ja, wir hatten das neulich erst. Ich muss sagen, bei den Qualitätseinheiten tue ich mich gerade irgendwie schwer, es float nicht so. Also ich habe auch wirklich lange Laufen ist cool, Offroad Laufen ist cool, Höhenmeter ist cool, aber bei den schnelleren Einheiten, da float's noch nicht so. Heute Morgen hatten wir leider auch noch so ein bisschen den, wie soll ich sagen, den kleineren Nachteil, zumindest wenn man schnell laufen möchte. Es hat nachts gefroren, das ist ja total normal. Im Winter fand es auch die Temperatur für ein Workout noch okay. Ich glaube, wir hatten minus ein Grad, als ich gestartet bin. Das ist noch im Rahmen, wo ich sage, das geht von den Bronchien, glaube ich, bei mir zumindest einigermaßen klar, aber ja, auf dem Radweg hinten, da wo die schattigeren Stellen sind, da hat man so, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn da, so eisblumenmäßig auf dem Asphalt gehabt, also nicht auf der kompletten Fläche, aber immer mal wieder und ja, ihr wisst Leute, Carbon-Schuhe, wie viel Profil die haben, also keins natürlich und wenn man dann ein bisschen flotter da um die Ecke kommt und natürlich auch mit Druck und mit ordentlich Bums da auf den Asphalt tritt und da ist so eine Eisblume, muss ich sagen, da gab es auch ein, zwei haarigere Situationen, wo ich dachte, vielleicht auch eher Piano ein bisschen machen. Und ja, also war natürlich trotzdem eine solide Einheit in Summe 20 Kilometer. Ich bin 5 Kilometer eingelaufen und dann habe ich mein Programm gestartet. 15 Mal, 2 Minuten schnell, 1 Minute, ich sage jetzt nicht langsam, aber sagen wir mal Druck wegnehmen. Ja, soll es schon so ein Rollen sein. Und dann habe ich den Rückweg sozusagen, weil ich nach 10 Kilometern gedreht habe, eben noch aufgefüllt als Auslaufen. Das waren dann 1,6 Kilometer noch, macht dann 20 in der Summe. Und irgendwie konnte ich mich heute nicht so richtig quälen. Es gibt so Tage, ne, wo du das Gefühl hast, du hast eigentlich, du weißt 2 Minuten, aber du kannst jetzt nicht so richtig ans Limit gehen. Und das muss man auch mal akzeptieren. Die letzten Nächte waren nicht ganz so regenerativ, nenne ich es jetzt mal, und dann merkt man natürlich auch, dass man beim Laufen, wenn es jetzt keine ganz lockere Einheit ist, da dann vielleicht nicht mit 100% Akku irgendwie beim Workout dasteht, aber es gibt immer noch den bekannten Spruch oder das Zitat von der amerikanischen Marathonläuferin Desiree Linden und das, was sie gerne so predigt als Mantra auch für Tage, wo es hart ist, bei sich selbst, aber natürlich auch bei der Lauf-Community ist: Keep showing up. Also natürlich war die Intuition heute Morgen auch zu überlegen, schiebe ich das, mache ich das, gehe ich heute gar nicht laufen, gehe ich locker laufen, was machen wir denn? Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich nehme jetzt die Schuhe, zack, wir laufen jetzt mal los und dann gucken wir mal, wie das wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt nicht richtig genießen können, ja, aber es fühlt sich gut an, dass man es danach im Rahmen der Möglichkeiten des heutigen Tages durchgezogen hat und ein bisschen Fitness wird das trotzdem bringen und ich hoffe, dass das nächste Programm dann ein bisschen fluffiger von der Hand geht.
Aber du warst schon ein bisschen stolz, dass du es gemacht hast danach,
ja? Ja. Also da bin ich aber auch, also das auch mit 35 Jahren ist noch so, jeder kennt das und jeder hat das sicherlich schon mal gemacht, da gehöre ich natürlich genauso dazu. Es gibt Tage, wo du denkst, du bist so erschöpft, du bist so kaputt, sei es, weil du die Tage zuvor sehr viel trainiert hast, sei es, weil du vielleicht wenig geschlafen hast, whatever. Natürlich gibt es manchmal den Impuls zu sagen, hey, es geht heute nicht, ich nehme den Tag frei. Und ich will gar nicht sagen, dass das immer schlecht ist. Ganz ehrlich, hört auf euren Körper. Es gibt auf jeden Fall Momente, beispielsweise auch bei sich anbahnenden Verletzungen, wo ich rückblickend sagen würde, ein Ruhetag, den man sich selber verordnet, zur richtigen Zeit, weil vielleicht die Achillessehne zwickt, weil das Knie zwickt, ist manchmal sehr viel mehr wert, als man pusht immer weiter drüber und irgendwann hast du halt da 3 Wochen Auszeit, weil es halt nicht geht. Also das hat schon da teilweise eine Berechtigung, aber wenn es jetzt nur darum geht, man ist jetzt an einem Tag nicht so motiviert, man ist vielleicht von der Arbeit, kommt man nach Hause und ist einfach irgendwie platt, dann braucht es halt manchmal diese Überwindung, einfach mal das die Laufausrüstung anzuziehen und vor die Tür zu gehen. Weil sobald du ja wirklich auf den Startknopf der Uhr, genau zu hören, Ralf, Startknopf der Uhr ist hier sehr entscheidend, drauf drückst, dann bist du ja irgendwie in dem Modus, dass du jetzt auch nicht sagst, ich drehe jetzt nach einem Kilometer wieder um. Also das hat es bei mir, glaube ich, jetzt auch noch nicht gegeben. Also dem Moment, wo du dann sagst, ich raff mich auf, ich ziehe mich an, ich bind die Schuhe und ich gehe raus und du rennst drei Schritte los, dann denkst du ja, gut, jetzt bin ich im Warm-up, das wird schon werden, die Beine werden bestimmt irgendwie noch ein bisschen wärmer, lockerer, wie auch immer. Und dann groovt man sich halt so rein. Und dann gibt's natürlich trotzdem so Tage wie heute, wo du auch nach der dritten, vierten, fünften Wiederholung im Programm merkst, puh, Beine sind halt heute schwer, ich fühle mich irgendwie schlapp. Dann läuft man halt so ein Programm mal auf, weiß ich nicht, 90% durch und wird dann trotzdem sicherlich, wenn man es morgen dann gut regeneriert, davon ja ein bisschen Fitnessboost wieder mitnehmen. Und ja, wie du gesagt hast, als ich dann wieder zu Hause war, ich war schon froh, dass ich es gemacht habe.
Also da sind jetzt schon so viele Themen und so viele Side-Stories, die ich alle noch nacharbeiten muss. Ja.
Ein Hoch auf die Laufuhren.
Ja, also das sowieso. Also das mit dem Schlafen müssen wir unbedingt gleich nochmal besprechen. Dann hattest du ja das mit dem Wegrutschen und schwere Beine und so weiter. Das habe ich schon mal gehört. Und zwar gestern Abend von meiner Kleinen. Die kam halt auch vom Training wieder. Und die hatten halt, da fing es gerade an, hier zu frieren. Also auf eigentlich so leicht nass noch. Auf der Bahn ist es ja noch schöner, weil die waren auf der Bahn. Und sie hatte halt die normalen kurzen Spikes und ist wohl dauernd weggerutscht. Sie haben halt irgendwie Rundenläufe gemacht, keine Ahnung. Und hatte gleichzeitig noch schwere Beine und war total pissed, zu Deutsch, ja, in Tränen. Ja,
oh Gott.
Ja, aber das kann sie gar nicht haben, weil die anderen waren dann schneller und also war völlig genervt. Aus dem Alter bist du ja zum Glück raus, dass du da anfängst zu weinen, hoffe ich.
Also fragen wir mal Barbara, nicht Spaß. Nein.
Also was ich mir schon vorstellen kann, dass du, wenn du dir zu viel Höhenmeter gibst, dass du dann mal weinst,
wenn du den Berg nicht hochkommst. Am nächsten Tag, wenn ich das Treppen runtergehen muss.
Oder so, ja. Das mit der Kurvenlage auf Eis, ja, das habe ich ja beim Eisschnelllauf gelernt. Ja, du musst die Hüfte nach innen nehmen.
Muss ich nächste Mal drauf
aber,
achten.
Aber tatsächlich sind wir natürlich auch als etwas längere Menschen denkbar ungeeignet für solche Späße. Ja, also alles, was so mit Matsche zu tun hat und so, ist halt nicht so geil. Wie war das denn eigentlich, wenn du cross gelaufen bist und es war so richtig matschig? Gehst du dann da kompromisslos durch oder warst du dann schon auch ein bisschen weniger hüftbeweglich als die kleineren Läufer? Kannst du dich dran erinnern, das verdrängt.
Ja, doch. Also interessant ist nämlich, ich war früher, zu den Anfangszeiten, weil ich, würde ich jetzt über mich selber sagen, ein überproportional guter Crossläufer, verglichen, also ich denke jetzt an die Zeit zurück, wo ich diese Wachstumsprobleme hatte, so zwischen 14 und 17, 18, da konnte ich ja nie regelhaft Lauftraining betreiben. Habe natürlich Aquajogging und andere Sachen gemacht und durch die Clique, die wir damals eben beim VfL Sindelfing waren, irgendwie immer dabei geblieben und dann gab es ja immer die deutschen Crossmeisterschaften oder sowas, wo man halt nur mal drei Leute braucht, um eine Mannschaft zu haben und dann war es halt immer so, ob ich da mitlaufen kann. Und natürlich habe ich bei deutschen Meisterschaften eigentlich mit den zwei Monaten ein bisschen rumjoggen und so eigentlich jetzt nichts unbedingt verloren gehabt, aber war dann doch immer relativ gut, so zwischen Platz 20 und 40 oft im Ergebnis von bei den Jugendbereichen, also reden wir es von U20, teilweise U18, da sind noch recht große Starterfelder gewesen, zumindest als ich jung war. Also da habe ich mich für den Trainingsstand, den ich hatte, relativ gut geschlagen, aber da war ich auch relativ klein ja noch zu der Zeit. Das war ja noch in der Phase, wo dann dieser Wachstumsschub erst nachkam. Und ich glaube, je größer ich geworden bin, klar, ich bin auch schon deutscher Crossmeister, zweimal geworden auf der Langstrecke und sowas, aber ich hatte dann schon das Gefühl, man tut sich wesentlich schwerer. Man ist halt nicht mehr so agil, so frequent vom Schritt her auch. Also gerade wenn Baumstämme, Gott, da gibt's auch Storys, ich habe mal so Strohballen, ihr wisst, wie hoch so Strohballen sind, ja, so Pakete. Da reden wir wahrscheinlich von 20, 30 Zentimeter. Aber ich habe es mal geschafft, als ich noch Carsten Schlang überholen wollte. Nee, ich habe Carsten Schlang überholt, ich habe Wolfram Müller nicht mehr bekommen, weil Mittelstrecke in Ohrdruf war das mal in Thüringen. Habe ich es wirklich geschafft, auf den letzten 500 Metern, weil ich so voller Laktat war und so ein Abhang runterlief und da war dieser Strohballen und das ist der Lacher heute noch, ja. Die sind 30 Zentimeter hoch. Also ich muss da gar nicht springen, aber ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe mich auch voll auf die Fresse gewagt, musste schon wieder aufstehen. Das war nicht so geil, 500 Meter vor Schluss, aber das ist mir dann zunehmend schwerer gefallen, gut cross zu laufen. Ich würde sagen, dass ich heute ja, bei sehr matschigen Bedingungen, dass das definitiv kein Vorteil ist. Natürlich versucht man, man versucht ja Rennen dann auch zu lesen. Na, leider ist ja natürlich so, Männerlangstrecke ist ja traditionell eigentlich immer der allerletzte Wettbewerb bei deutschen Crossmeisterschaften. Das heißt, wenn alle anderen da schon den ganzen Tag durchgepflügt sind durch den Kurs, dementsprechend aufgeweicht kann das ja auch sein. Man versucht dann schon immer ganz an der Grasnarbe am Rand irgendwo noch zu laufen, fast schon in die Pfosten reinzurennen, weil man da einfach noch mehr Grip hat. Wenn es ganz tief ist oder auch gerne mal so ein Sandkasten, eine Weitsprunggrube, Volleyballfeld, was halt so bei Sportplätzen ja noch gerne da ist, versucht wird in den Kurs einzubauen, tue ich mich eher schwer, mich da durchzuschlängeln, sage ich es mal.
Ja, ja, das sind natürlich dann genau ja die Herausforderungen, die so ein Crosslauf dann entsprechend hat. Ja, und sagen wir mal, so von der reinen Lehre ist ja längere Menschen eher schwierig, weil eben Schwerpunkt höher und ja, der Sittfaktor in den Kurven ist halt größer. Ja, deshalb dann halt nicht so nice. Gibt es Bild- und Tondokumente von deinem Sturz? Das ist ja das Entscheidende. Du bist froh, dass das noch nicht so die Social-Media-Phase war.
Doch.
Da wirst du bekannt dann mit solchen
Sachen. Barbara kennt das ja nur. Das war ein Rennen, also lange noch, bevor wir uns kennengelernt haben. Und es muss auf jeden Fall irgendeinen Videoclip geben. Die Frage ist natürlich, wenn wir davon 2007, 2008, 2009, sowas wahrscheinlich wird das gewesen sein. Das war natürlich gemessen daran, wo wir heute leben, das war logischerweise, ich hatte noch kein iPhone, ich weiß nicht, was das für ein Device war, aber es war jemand, der stand dort.
Es war ein verlässliches Nokia wahrscheinlich.
Und hat gefilmt und der hat mir diesen Clip auch zukommen lassen, aber ich müsste lügen, ich weiß nicht, ob ich den noch habe, weil als dann irgendwann das Ganze auf Apple-Produkte umgezogen und ich weiß nicht, ob wir das noch haben, aber es gibt einen Clip, weil genau diesen Clip habe ich ja logischerweise ihr dann irgendwann mal zeigen können und sie hat sich ja dann auch sehr abgeschnallt, weil sie gesagt hat, wie kann denn ist jemand, der 1,88 groß ist, wie schafft man es denn da, wirklich ist da nicht drüber zu kommen, aber ihr kennt das doch, also vielleicht, wenn ihr mal richtig krasse, wie beschreibe ich das jetzt? Natürlich gibt es bestimmt auch welche von euch, die schon mal ein zum Beispiel ein Crossrennen gemacht haben. Das gibt es ja auch auf ganz anderen Ebenen und Landesmeisterschaften und auch so ein paar regionale Crossläufe gibt es ja auch heute noch. Oder nehmen wir an, ihr habt mal ein richtig krasses Berglaufprogramm gemacht, auch richtig übel Laktat und so. Das müsst ihr euch aber vorstellen, mit diesen Oberschenkeln voller Laktat, aber auch dann frequent und schnell bergab zu laufen, so einen richtig steilen Stich in so eine Senke, wo es dann so staucht. Und dann geht es gerade weiter und ihr müsst versuchen, relativ schnell wieder in Frequenz zu kommen. Und seht sozusagen, nachdem ihr gerade Carsten Schlangen, die einen oder anderen hier, die zuhören, das ist ein sehr guter Mittelstreckenläufer gewesen früher, hast du überholt und denkst dir, yes, jetzt bin ich auf 3, jetzt kriege ich da vorne ist Wolfram Müller, der geht auch rückwärts, zwei kriege ich noch, eins wird nicht mehr reichen wahrscheinlich auf den letzten 400-500 Metern und du bist gedanklich schon weiter als dieser komische Strohballen, der da kommt und dann fädelst du da mit der Schuhspitze ein und packst dich halt voll hin, aber ja.
Also tatsächlich war es bei uns beim Hürdenlaufen immer so, also die Männerhürde ist 1,06 Meter hoch, ne? Das ist halt relativ anspruchsvoll, ja, weil da muss man 10-mal drüber.
Da käme ich nicht drüber, das sage ich jetzt schon mal gleich.
Ja, so, und das Gefährlichste beim Hürdentraining ist tatsächlich, wenn man, und das macht man hin und wieder, um mehr Speed zu haben oder um bestimmte technische Elemente zu trainieren, die Hürden runter macht. Ja, weil man die dann nicht so ernst nimmt. Ja, oder man hat halt eine leicht erhöhte Geschwindigkeit, wie auch immer, ja, aber solche Sachen, das ist dann oft gefährlicher und die, sagen wir mal, die Sturzrate, also beim Training auf jeden Fall, bei 400 Hürden war auf jeden Fall höher als bei 110 Hürden. Weil du da halt einfach ein bisschen kompromissloser bei 110, da weißt du, okay, die Dinger sind hoch und wenn du die berührst, dann musst du schon was gegensetzen, ja, damit du da wirklich halt auch was mitmachst mit der Hürde, nämlich die dann wegdrückst. Und das hast du dann bei den kleinen Hürden nicht und dann gehst du da so Lollipop drüber. Ja, man unterschätzt es halt einfach.
Ja. Ist es bei dir schon mal vorgekommen, Ralf? Ich kenne ein, zwei Videos und ich glaube, einmal ist das auch wirklich bei einem echt hochklassigen Wettkampf gewesen. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, wo das war, aber da gibt's natürlich auf Social Media heutzutage viele Clips dazu, dass die Hürden nicht korrekt aufgestellt waren von den Helfern, von Kampfrittern. Alter, das stelle ich mir ja brutal schlimm vor, weil Leute zu Hause, wir reden jetzt nicht von 400 Metern, wir reden von Kurzhürde, also bei Ralf 110 Meter Hürden, ja. Da sind ja, also die Ralf und natürlich Kolleginnen und Kollegen von Ralf in der Vergangenheit, die haben natürlich einen festen Rhythmus, wie man über diese Hürden drüber geht. Und wie gesagt, 1,06 Meter, versucht euch das mal vorzustellen, in 3 Schritten über sowas drüber zu springen und dann kommt aber ja nach 3 Schritten die nächste. Das heißt, am besten noch mit Beinwechseln und sowas. Und dann stehen die nicht an den Markierungen, die dafür vorgesehen sind. Bitte?
Bei den Kurzhürden macht man keinen Beinwechsel. Das ist ja immer
Haben die immer gleiche?
Ist ja eine ungerade Schrittzahl. Du bist immer mit demselben Bein vorne.
Ah ja, stimmt ja. Ja, logisch.
Also,
es ist immer drei. Es ist bei jedem immer drei, auch wenn
also
man
kleiner ist. Der Profi-Leichtathlet Philipp Flieger, ja, stellt gerade fest, dass bei Kurzhürde immer derselbe. Ist immer Dreierrhythmus.
Ich bin nie 110 Hürden gelaufen. Ja,
zu deinem Glück wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, also hätte ich mir alle Beine gebrochen.
Ja. Okay, also, immer gleiches Bein. Du bist immer mit dem gleichen Bein, ja, und sagen wir mal, die Abstände und die Hürdenhöhe und die Abstände in Kombination sind schon anspruchsvoll bei den Männern. Das ist bei den Frauen ein bisschen anders. Aber da wirken sich natürlich kleinste Veränderungen sofort aus. Im Training nimmt man in der Regel ein bisschen von dem Abstand weg, damit man leichter an die Hürde hinkommt oder mit einer höheren Geschwindigkeit dahin kommt. Das ist natürlich dann im Wettkampf anders. Aber da habe ich alles Mögliche schon erlebt. Also, dass sie auf den falschen Markierungen standen, ja, das kriegt man dann allerdings in der Regel beim Einlaufen dann schon direkt mit, dass man sagt, ey, Leute, das stimmt nicht.
Aber was ist, wenn es irgendwie die fünfte Hürde ist? Soweit rennst du ja wahrscheinlich nicht, wenn du einen Start machst noch voll, oder?
Das habe ich zum Glück selber nie erlebt, aber sagen wir mal, die letzte war schon mal irgendwie an der falschen Stelle. Boah. Ich stand aber näher, das ging halt irgendwie. Das Übelste, was ich selber mal hatte, also die Hürden werden in einem Rohr praktisch eingerastet immer. Mhm. Ne? Und man benutzt ja dieselben Hürden für ganz niedrige Höhen und für Männerhürden. Das heißt, die werden halt in diesem Rohr hochgezogen und dann eingerastet. Und
die Gewichte müssen auch verstellt werden.
Weil sonst hat man halt andere Druckpositionen. Also die müssen immer einen bestimmten Druck aushalten und dann halt erst anfangen, sich nach vorne zu bewegen. Jedenfalls war das da so, dass die nicht eingerastet waren, sondern die lagen halt oben auf den Rohren auf. Und dann sind die so 1,5 Zentimeter höher als diese 1,06 Meter.
Ah.
Ja, und das war schwierig, sag ich mal, ja, weil das merkst du dann relativ schnell und ich glaube, das ging los, ab der dritten Hürde waren die zu hoch. Ja, und dann, also die waren halt einfach nur oben drauf gesteckt und nicht eingerastet. Und das war jetzt für mich als selbst bei den Hürdenläufern noch größerer Mensch relativ noch leistbar, aber das ist dann halt, dann fängt man an zu springen. Das hat dann nichts mehr mit Hürdenlaufen zu tun. Aber für die Kleineren war das natürlich nicht zu machen. Ja, weil du touchierst dann halt sofort die Hürden, kommst aus dem Rhythmus und dann sind da relativ viele einfach ausgestiegen. Die haben dann sich entschuldigt, klar, und da haben dann, glaube ich, einen zweiten Lauf angeboten. Das war bei so einem Jahreseinstiegsrennen, da war aber sowieso irgendwie relativ schlechtes Wetter und Gegenwind und so. So viele haben den zweiten Lauf
nicht angenommen.
Nicht angenommen, ne? Das war nicht so. Aber ich habe natürlich da schon alle Dinge erlebt von falsch stehenden Hürden und hast du nicht gesehen, die Gewichte falsch, was auch ätzend ist, weil entweder fliegen die Dinger, also bei Männern fliegen die Dinger dann viel zu schnell um, dann fliegen die durch die Gegend und in die Nebenbahn rein. Einer vor dir stößt eine Hürde um, die fliegt in deine Bahn. Oder stößt deine Hürde um, ja, oder beim Nachzieharm, ja, wird dann halt ausgeschlagen und schlägt dir mit der Hand auf die Brust oder hält dich am Arm fest. Sowas gibt es halt permanent, ja, was richtig ätzend ist. Bei einem größeren Wettkampf hat es natürlich solche Sachen auch schon alles gegeben. Ich kann mich sehr gut erinnern an einen ISTAF, aber schon sehr, sehr lange her. Also damals noch in der hieß nicht Diamond League Serie, aber die davor.
Golden League.
Ja, Golden League halt noch. Und da fehlte beim 400 Meter Hürdenlauf die achte Hürde. Also die fehlte einfach komplett bei allen. Ja,
waren gute Zeiten dann wahrscheinlich, oder?
Ja, man würde jetzt annehmen, dass das jetzt irgendwie super Zeiten sind. Tatsächlich ist das gar nicht unbedingt so, weil
Erstmal, die orientiert waren wahrscheinlich.
Ja klar, du guckst ja dahin und denkst, wo ist denn hier die Hürde?
Genau.
Ja, und dann rennst du da irgendwie weiter und weißt jetzt auch nicht so recht und dann bist du natürlich halt auch nicht in dem Rhythmus drin.
Ja.
Und dann hast du halt eine andere Geschwindigkeit und dann kommt halt irgendwie die nächste Hürde und dann kommt ja danach wieder, ne, also dann kommt ja 9 und 10. Also das ist dann jetzt auch nicht so, dass dann da jetzt fantastische Zeiten, die sind halt alle ungültig, logischerweise, die Zeiten. Ne? Und
wird bei 400 Meter Hürden, das kann ich gleich noch mal ein weiteres Unwissen hier auffrischen, wechseln alle automatisch oder manche kommen auch mit dem gleichen Rhythmus durch quasi? Ist Wechseln nur eine Notlösung oder gibt es manche, die es bewusst machen, irgendwann nach 250 Metern oder so?
Naja, also du nimmst dir natürlich eine Taktik vor. Also du hast ja irgendwas, was du im Training einübst, ja, weil der Geschwindigkeitsverlauf bei einem 400 Meter Lauf ist ja in der Regel so, dass du nach hinten hin langsamer wirst und zwar deutlich langsamer wirst, ja? Weil du halt einfach durch Laktat kannst halt die Geschwindigkeit nicht mehr hochhalten und so weiter, wirst du langsamer und in der Regel werden dann halt auch deine Schritte kürzer. Das heißt, du kommst nicht mehr entsprechend zur nächsten Hürde hin.
Ja.
So, das heißt, die allermeisten haben irgendeine Kombination aus Ungeraden, also da, dass du möglichst dein Lieblingsbein immer vorne hast und dann nach Möglichkeit nur ein gerader Abstand. Ja, also einmal dann zum Beispiel 14er laufen oder 16er laufen und dann wieder in den Ungeraden rein. Ja, also dann 15er laufen oder 17er laufen. Weißt du? Dass du dann wieder, weil in der Regel ist der Unterschied zwischen deinem Lieblingsbein und dem anderen Bein so hoch in der Hürdenüberquerung, ja, dass du da viel Zeit verlierst, wenn du mit dem anderen Bein die Hürde überquerst.
Okay.
So, dann kommt noch dazu, da man ja linksrum läuft, ist es deutlich komfortabler und halt auch ökonomischer, mit dem linken Bein als Schwungbein in der Kurve zu laufen. Das können aber nicht alle, weil es gibt natürlich auch genug Leute, die das rechte Bein als Schwungbein haben. Die müssen dann halt immer ja so ein Stückchen außen versetzt laufen, weil du darfst ja auch das Nachziehbein nicht an der Hürde vorbeiziehen. Und wenn du links Kurve läufst und rechts das Schwungbein hast, kann das natürlich relativ leicht passieren, dass du dann links an der Hürde vorbeiziehst. Ne? Also das ist effektiver. Aber zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ganz vorne, also Carsten Warholm, der läuft 13er durch. Ne? Also der versucht 13 durchzulaufen. Das machen aber eigentlich nur Leute mit sehr großer Schrittlänge. Ja, die sparen dann praktisch, also die verkürzen bewusst die Kontaktzeiten bei den ersten Abständen, um dann halt voll durchzubeschleunigen, spätestens ab 200, 250 Meter und dann versuchen die einen 13er durchzulaufen. Ja, aber, und bei den Frauen halt 15er durchlaufen, aber die allermeisten wechseln an irgendeinem Punkt. Ja, das sind in der Regel sind das die Punkte, wo dann so ein krasser Geschwindigkeitsabfall ist. Ja, also das geht halt irgendwie, was weiß ich, sechste, siebte, spätestens achte Hürde. Irgendwo da ist dann der Wechsel. Das ist dann aber auch in der Kurve. Das heißt, in der Kurve läufst du dann plötzlich einmal den Rhythmus ungerade mit deinem schlechteren Bein über die Hürde rüber. Und das solltest du möglichst klein halten. Diese Wechsel solltest du möglichst wenig diese Wechsel auf das schwächere Bein, weil das ist halt einfach langsamer.
Ungewohnt und ja, genau. Natürlich so.
Ja, also deshalb ist das, was zum Beispiel bei 3000 Hindernis passiert, ja deutlich anspruchsvoller, weil du da natürlich überhaupt nicht, du hast ja keinen Rhythmus in dem Sinne, ja, sondern auch da, du versuchst halt durch eine Anpassung, ja, Schrittlänge, Kontaktzeit am Boden, durch eine Anpassung entsprechend immer mit deinem Lieblingsbein über das Hindernis drüber zu laufen.
Genau,
das schaffst du eigentlich immer, weil du ja in der Gruppe drin bist, einer stellt vor dir aus und, ja. Das ist halt deutlich schwieriger.
Ja, bringt einen dann im Zweifelsfall natürlich viel mehr noch aus dem Rhythmus. Ja. Klar, natürlich sind die nicht so schnell unterwegs, das ist keine Sprintdisziplin, kommen jetzt nicht mit so einer ganz hohen Geschwindigkeit da an, aber du bist natürlich irgendwie gezwungen, dann dich durch die äußeren Umstände, klar, wenn das Rennen sich aufdröselt, hinten raus hast, du kannst da vielleicht auch freilaufen, aber gerade am Anfang ist man ja oft in diesem Pulk drin. Und dann musst du natürlich gucken, wie du da drüber kommst. Es gibt wenige Beispiele. Gesa Krause ist natürlich ein Beispiel, was man da, glaube ich, gerne immer nennt, die halt einfach aufgrund ihrer, ich nenne es mal, guten leichtathletischen Grundausbildung in jungen Jahren eine sehr gute Hürdentechnik hat. Und ich glaube, im Zweifelsfall, bin mir gar nicht sicher, ob sie beidbeinig laufen kann oder ob sie es ab und zu macht.
Doch. Die können alle beidbeinig laufen. Gesa kann aber relativ gut beidbeinig laufen und
ohne viele, zu viel
genau,
zu verlieren.
Und viele anderen fangen dann an, komplett zu springen. Ja, Lea Meyer läuft auch technisch sehr gut. Also oft ist es so, dass die Nationen, die halt eben so eine leichtathletische Grundschulung machen, da in diesem Technikbereich ganz gut sind.
Ne? Ja.
Und alles andere, 100 Hürden, 400 Hürden, ist alles mit Rhythmusvorgabe. Ja, und klar, bei 400 Hürden hast du natürlich auch die Einflüsse von Wind, Regen und so weiter, die schon eine große Rolle spielen. Ja, und dann wisst ihr ja alle zu Hause, jede Bahn ist ja unterschiedlich. Also der
du meinst Kurven, jetzt von der
Kurvenradius ist ja unterschiedlich bei jeder Bahn.
Genau.
Ja, also das habt ihr wahrscheinlich alle noch nicht so parat. Also wenn ihr auf einen Sportplatz geht, ja, dann müsst ihr mal darauf achten, dass der Kurvenradius, damit auch Länge der Geraden, die Biegung in den Kurven, Kurveneingang, Kurvenausgang, Zenit der Kurve, unterschiedlich sind. Ja, da gibt es halt auch entsprechende Bezeichnungen dafür. Also wenn ich zu einem Sportfest gehe, gucke ich als erstes, was ist das hier für eine Bahn? Weil daran kann man oft schon erkennen, ob es auf den Rundläufen, also auf den Sprintrundläufen 200, 400, 400 Hürden entsprechend gute Leistungen gibt. Ja, weil es gibt eine grobe Unterscheidung zwischen Rundbogenbahnen, also die großen Stadien haben eine Rundbogenbahn, wo dann wirklich sehr weite, runde Kurven halt da drin sind, die man wirklich toll laufen kann. Da sind dann die Geraden ein bisschen kürzer. Und dann gibt es halt Spitzbogenbahnen, ja, die halt eine stärkeren Kurvenradius im Zenit der jeweiligen Kurve haben. Ja. Und es gibt was unangenehm ist, sogenannte Korbbogenbahnen. Die haben halt eine stärkere Biegung am Eingang oder am Ausgang der Kurve.
Ah.
Ja, ganz extrem ist das in Helsinki, also zumindest in dem alten Stadion gewesen. Da hast du gedacht, dass du irgendwie plötzlich nach links abbiegst und dann nochmal nach links abbiegst in der Kurve.
Und müsste ich eigentlich wissen, weil in dem Stadion bin ich auch schon gelaufen, bei den Europameisterschaften 2012,
aber natürlich rennen wir 5000 Meter. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber da reicht die Geschwindigkeit nicht aus.
Wir rennen die 5000 natürlich nicht so schnell, dass wir das jetzt merken würden.
Nee, aber jetzt im Vergleich aber 200 und 4x100 war ein großes Problem, ja, weil du dann halt, ja, und 400 Hürden ein Riesenproblem, weil da sind dann plötzlich wirklich Änderungen im Kurvenradius, ja, die wirklich krass waren auf dieser Bahn und die.
Da wird dann wahrscheinlich aber Bahn 1 ausgelassen, oder? Also zumindest für 400 oder für die Staffeln.
Das willst du natürlich gerne sehen, aber das ist nicht immer so, weil dazu bräuchtest du dann ja eine neunte Bahn, weil festgelegt ist, dass 8 Leute in einem Endlauf drin sind. Mhm. Ja, das gibt's nicht überall, aber das sind natürlich auch so Anpassungen, die entsprechend bei Hallenwettbewerben ja gemacht worden sind und werden, dass die zum Beispiel die Innenbahn nicht belegt wird, da sind ja die Kurvenradien nochmal ganz andere. Also dagegen ist das, was draußen passiert, noch Pillepalle. Aber da schaust du als 400 Meter Hürdenläufer oder Läuferin schon hin, weil das deinen Rhythmus beeinträchtigen kann. Ja, und natürlich auch Gegenwind, Regen, nasse Fahrbahn, hätte ich schon fast gesagt, eine nasse Fahrbahn, Überholspur und so weiter, ja. Also da guckst du schon hin und überlegst dann, okay, ist der Rhythmus, den ich mir vorgenommen habe für mein Rennen, überhaupt durchführbar bei den Bedingungen, die ich habe? Ja, oder habe ich halt zum Beispiel, keine Ahnung, 2,5 Meter Gegenwind auf der Gegengeraden, ja, und komme gar nicht entspannt zu meiner Wechselhürde hin? Ja. Und dann muss man überlegen, dass man zum Beispiel eine Hürde vorher diesen Wechsel macht. Aber das ist schon herausfordernd. Ne? Das ist so. Sag mal, wegen Sturz beim Crosslaufen, da fällt mir gerade ein, weil da so kommen wir dann gleich zu den Ergebnissen von Valencia. Ja, Jimmy Gressier ist ja mit einem Highlight-Video ganz berühmt geworden, weil er sich vor dem Zielband in der Matsche komplett auf die Fresse gelegt hat und dann, glaube ich, mit der Stirn das Zielband mit, also war nicht mit der Stirn, aber er ist praktisch er ist ins Zielband reingestürzt auf jeden Fall, ja. Also das war ein großes Ding, weil der ist am Wochenende nämlich auch sehr, sehr gut gelaufen in Valencia bei den 10 Kilometern, weil die wollten wir ja, war auch ein besonderes Rennen.
Ja, das stimmt. Also Jimmy Gressier ist grundsätzlich mal ein exzellenter europäischer, ich glaube gar nicht mal, man muss ihn eigentlich als Langstreckenläufer bezeichnen. Ich glaube, er hat ein bisschen Mittelstrecken-Background gehabt, aber rennt inzwischen, fokussiert eher die 5000, ich glaube auch 10.000, ist jetzt auch wieder eine sehr, sehr starke Zeit gerannt in Valencia und ist auch ein sehr guter Crossläufer, das muss man sagen. Er hat, ich glaube, das ist damals noch eine U23 Meisterschaft war, glaube ich, oder vielleicht sogar eine U20. Wir schieben es mal auf jugendlichen Übermut vielleicht ein bisschen. Und nachdem er da so quasi Abonnement-Sieger war über einen langen Zeitraum, hat er sich immer für sein Ziel Jubel, glaube ich, immer ein bisschen was anderes überlegt. Und bei diesem besagten Video, was Ralf meinte, da hatte er wohl Anleihen im Fußball gesucht, wo er gerne mal nach einem Tor, also im Torjubel gerne mal so auf den Knien, so auf dem Rasen entlang geslidet wird. Nur ist halt ein Rasen von irgendwelchen Top-Clubs nicht ganz mit den Bodenbeschaffenheiten bei Crossläufen zu vergleichen. Also long story short, er wollte da so ins Ziel auf den Knien reinsliden, hat aber einen relativ harten Stopp bekommen, als er da auf die Knie fiel aus vollem Lauf, und dann hat es ihn so nach vorne katapultiert und mit dem Gesicht durchs Zielband durch. Also es ist wirklich, also Slapstick hoch 10, hat er auch dafür echt viel einstecken müssen, muss man sagen. Aber ja, also ist ansonsten ein sehr, sehr guter Läufer, war jetzt in Valencia auf Platz 11, nämlich am vergangenen Wochenende war der, ja, kann man glaube ich sagen, weltbeste 10 Kilometer Straßenlauf. Der ist traditionell Mitte Januar und auch Weltrekordstrecke. Dort hat Ronix Kipruto, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, den nach wie vor bestehenden Weltrekord aufgestellt. Und das war einmal mehr hochklassig besetzt. Da ist es natürlich so, wie bei vielen Rennen, die über 2-3 Jahre sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und vielleicht noch in einer Zeit liegen oder in einem zeitlichen Umfeld liegen, wo wenig Konkurrenz ist. Ne? Januar gibt es jetzt ja nicht ganz so viel Angebote an schnellen Straßenläufen, außer zum Beispiel jetzt in Spanien, wo sicherlich gute Bedingungen waren. Dann fliegt da jetzt halt halb Europa hin, plus natürlich noch jetzt nicht nur die Profisportler, sondern natürlich auch ein ganz reguläres Feld, wo man sich anmelden kann. Und ja, da war sehr, sehr viel los. Hier habe ich die Ergebnisse nochmal hergeholt. Jimmy Gressier Platz 11 in einem wirklich extrem hochklassig besetzten Rennen mit 27,40 auf der Straße. Das ist schon absolut top. Gewonnen wurde in 26,55 von einem Kenianer. Und ja, so die Top 10 ist ja schwerpunktmäßig natürlich Kenia, was haben wir noch? Uganda und einen noch nicht Schweizer Läufer, muss man sagen, aber der, glaube ich, einen Asylantrag in der Schweiz gestellt hat, nämlich Dominik Lobalu, der 27,08 gelaufen ist und auch letzte Saison sehr viel für Aufsehen gesorgt hat, auch in der Diamond League. Und dort waren natürlich auch einige deutsche Athletinnen und Athleten vor Ort, unter anderem auch Teamkollegen von mir mit Amanal Petros und auch Alina Reh. Und während es für Ersteren noch relativ gut lief, der ist nämlich Amanal ist Bestzeit gelaufen mit 28,03, lief es für Alina leider gar nicht gut. Denn, Ralf, was war los? Ich weiß gar nicht, ob du die Clips gesehen hast, aber ich glaube doch, ich habe dir die Clips ja auch geschickt. Das sind Szenen gewesen, die man nicht sehen möchte.
Also ehrlich gesagt bin ich auf der einen Seite wirklich überrascht gewesen. Auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite ist es eigentlich erstaunlich, dass es nicht häufiger passiert.
Ja,
also ein Sturz relativ am Anfang eines Feldes, eines sicher ein bisschen gemischten Feldes, das war ja wohl eine Problematik, dass es nicht so eine klare Trennung zwischen Profiläufern und ambitionierten, sehr guten Läufern gab. Aber also ich muss jetzt wirklich nachdenken, dass ich das schon mal gesehen habe, dass bei einem Start von so einem Lauf, also einem Straßenlauf, wo es oft sehr eng zugeht, so viele Menschen übereinander gestürzt sind. Also das waren ja eher 50, die da gestürzt sind. Das lag halt daran, dass es wohl keine Unterteilung in kleinere Wellen gab oder dass die Profis getrennt starten durften. Männer, Frauen gemischt. Aber also hilf mir, Philipp, wenn ihr sonst als Profis startet, also 50 oder 100 Leute, sind das dann schon auch in so einem Block, oder?
Genau, also so bei den großen Marathons, das variiert natürlich auch, aber ich sag mal, Berlin würde ich jetzt sagen, ist so ein Elitefeld beim Marathon so zwischen 100 und, lass es ganz grob sein, mit Subelite 200 sein.
Ja.
Und natürlich sind diese Startblöcke abgetrennt vom Hauptfeld, zumindest zu Beginn. Also gestartet wird dann schon zusammen, aber da gibt es halt eine gewisse Trennung, meistens mit Bändern so, damit das ein bisschen in versucht wird, in Bahnen zu halten. Natürlich ist aber auch Straße des 17. Juni in Berlin, wisst ihr Bescheid, alle, die schon mal Halbmarathon jetzt oder Marathon gelaufen sind, ist natürlich vierspurig. So von dem Videomaterial, ich war jetzt noch nie bei diesem 10-Kilometer-Rennen in Valencia, sah der Startbereich schon sehr, sehr viel kompakter aus. Einfach sehr viel schmäler. Noch dazu mit natürlich, ihr kennt das, diese Veranstaltungsgitter, die sich ja dann auch nicht wegschieben lassen, irgendwie groß. Also da haben natürlich Menschen versucht, als dann das Unglück seinen Lauf nahm, diese Gitter wegzureißen, um einfach mehr Platz zu schaffen. Aber es war wohl so, wie du sagtest, dass auch durch Fehler der Veranstalter, durch vielleicht auch nicht akkurate Überprüfungen durch Startnummern oder Bänder, weiß nicht, das zu durchmischt war, dass vorne natürlich sehr viel Profi-Athletinnen und Athleten waren, aber auch Leute, die, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, die da nicht hingehören. Also weil halt wirklich, ihr müsst euch vorstellen, Leute, die 27 Minuten rennen, könnt ihr ausrechnen, was das, also was, wie schnell das ist. Da fällt der Startschuss und dann geht's halt direkt richtig zur Sache. Und dann müssen da wirklich auch 100, 200 Leute, wie groß auch dieses Feld ist, jetzt sofort wegkommen. Und wenn da natürlich dann Leute sind, die, ich sag jetzt mal, teilweise auch als Hindernis fungieren oder überfordert sind mit der Situation, dann kam es jetzt dazu Stürzen und das, es sah schon teilweise, es sah echt beängstigend aus. Und ich habe mir auch dann die Frage gestellt, dass das noch nie sonst mir jetzt so richtig bewusst irgendwo vorgekommen ist, dass ich das wahrgenommen habe, ist eigentlich wirklich ein Wunder. Weil ich es überlegt mal, das sind dann 10.000 Leute wahrscheinlich noch dahinter gewesen in Valencia. Und diese Masse, sobald der Startschuss fällt, die schiebt ja nach vorne. Das ist jetzt nicht so, dass es da diese großen Startpausen gibt wie bei einem Berlin-Marathon, also in richtigen Wellen. Und wenn vorne Stürze passieren und alle stolpern übereinander und oben drüber und laufen drüber, das ist lebensgefährlich, kann lebensgefährlich auf jeden Fall sein für Menschen, die da zu Fall gekommen sind. Und Alina Reh war leider eine der Athletinnen, die eben auch davon betroffen war und auch wohl auch benommen war und im Ziel auch ärztlich behandelt werden musste. Sie hat uns geschrieben, dass sie wohl keine Gehirnerschütterung erlitten hat, aber ja, dabei irgendwie dann auch sich wieder irgendwie aufrappeln konnte und Starten wir verloren, deswegen ist sie auch nicht in der Liste, ist aber wohl um 32 Minuten noch gelaufen mit einem ersten Kilometer von 3,45, weil sie halt eben nicht aufstehen konnte wieder und loslaufen konnte. Und Amanal ist wohl auch in diesem Sturz-Thematik, ich habe mit Amanal jetzt keinen direkten Kontakt selber gehabt, aber wohl verwickelt gewesen. Ich weiß nicht, ob er selber gestürzt ist oder zumindest aber auch beeinträchtigt wurde. Und da gab es eben ganz andere, die da wahrscheinlich auch Panik hatten. Also das muss man sich ja schon überlegen. Es gibt ja schon Gründe, warum man das versucht, so aufzustellen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man jetzt versucht, irgendwie was elitär, upperclassiges, zu etablieren, sondern das geht ja auch um den Schutz aller beteiligten Läuferinnen und Läufer. Und das soll halt dann so sein, dass die Leute, die im Idealfall auch schneller laufen können, natürlich auch vorne stehen, damit so eine Startphase reibungslos funktioniert, ohne dass da jemand zu Schaden kommt. Und wenn ihr euch das mal überlegt mal, vorne, es fallen mehrere Menschen, es ist eine schmale, eine schmale Straße, ich glaube, das war einfach nur eine zwei Seitenstraße quasi, links und rechts diese eingehakten Metallgitter und vorne fallen Leute und hinten schiebt die Masse und rennt teilweise da drüber und stolpert da drüber über Leute, die da am Boden sind, wie so eine Massenpanik bei so einem Konzert oder sowas, wenn da auch keine Möglichkeit zum Ausweichen ist, wo sollen die Leute hin? Und vor allem die hinten verstehen ja nicht, was vorne ist. Also die schieben ja trotzdem weiter und verstehen nicht, worum es weitergeht und dann wird gedrückt. Und also es waren auf jeden Fall echt ungeile Szenen, die man so vom Laufsport eigentlich nicht kennt. Und ich glaube auch, dass die Veranstalter da selber ein bisschen geschockt waren mit Sicherheit. Das hat sicherlich, gab es da Fehler, ich will es nicht sagen in der Organisation, aber auf jeden Fall sind da Fehler wohl im Vergleich zu sonst, haben da stattgefunden. Und ich hoffe, dass das natürlich ein mahnendes Beispiel wird, dass sowas nicht mehr passiert, auch für andere Großveranstaltungen nochmal. Wie gesagt, bei den großen Marathons gibt es oft dieses Thema Startwellen, aber wir haben ja trotzdem auch oft sehr zahlreich oder teilnehmerstarke andere Laufveranstaltungen. Und da reichen ja auch, das müssen ja nicht 10.000 sein, es reicht auch, wenn es 2.000 Leute sind. Wenn das vorne nicht irgendwie gut funktioniert, dann drückt die Masse halt nach. Und dann kann das halt ganz schnell auch sehr gefährlich werden, weil in dem Moment kannst du ja von außen auch nicht mehr groß eingreifen. Man hat in dem einen Videoclip ja gesehen, dass von außen, ich weiß nicht, ob es Menschen waren, die da an der Veranstaltung beteiligt sind oder einfach Betreuer, die versucht haben, diese Gitter auszuhaken und wegzureißen, dass da mehr Platz geschaffen wird. Aber auch das hätte dort in der Situation ja nur wenig geholfen. Ja, die Straße ist trotzdem nicht breiter.
Das ist ja der Punkt. Also deshalb bin ich eigentlich auch fast ein bisschen überrascht, dass man es nicht häufiger sieht, ehrlich gesagt, weil die Situation ist halt so, die Leute wollen halt alle losrennen, ja, weil die haben schon ihre Uhr gedrückt und die wollen jetzt losrennen, ne? Und du weißt selber, wie es ist. Natürlich, wenn das vor dir nicht schnell genug geht, dann nimmst du den Arm raus und drückst. Ja, das ist auch vollkommen klar. Und es ist ja so, wenn vorne 5 Leute drücken und die nächsten 10 fallen da drüber, dann ist das schon ein Pfropfen in so einer Straße, der eigentlich nicht zu überwinden ist. Da von außen einzugreifen und zu sagen, hey, stopp jetzt, ist ja praktisch unmöglich.
Kriegst du nicht mehr.
Ja, also wenn, müsste das ja über eine laute Ansage erfolgen, dass man sagt, stopp, ja, und den Lauf halt nochmal anhält.
Ich glaube, das ist gar nicht möglich. In irgendeinem Thread habe ich gelesen, dass das auch jemand vorgeschlagen hatte, warum der Lauf nicht abgebrochen nochmal gestartet wurde. Also in einem Leichtathletik-Stadion, ne? Wenn wir da jetzt reden von 5000-Meter-Rennen und da findet irgendwie irgendwas Vergleichbares statt, da kannst du natürlich 20 Leute nochmal zurückpfeifen. Aber ich glaube, in so einer schmalen, beengten Straßensituation mit so vielen Menschen von hinten, die da schieben, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich nicht mehr einfangen, weil das hören dann hinten trotzdem mit einer Durchsage wahrscheinlich nicht alle. Und die, also jeder, der ja dann in diesem Pulk ist, wird ja von hinten trotzdem geschoben auch. Also ich glaube, das ist dann eine Dynamik, die sich gar nicht aufhalten lässt mehr.
Ja, deshalb bin ich fast ein bisschen überrascht. Also ich meine, klar, die offensichtlich, wie gesagt, hat es eine Durchmischung dieses vorderen Startblocks gegeben von Leuten, die da einfach in der Geschwindigkeit überfordert waren. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja sehr kurz nach dem Start. Also es war nicht direkt, in hoher Geschwindigkeit, sondern direkt. Das kann ja jedem passieren. Ja, da musst du ja nur einem hinten reintreten. Du
stürzt in die Ferse.
3, 4, 5 Leute stürzen über einen und dann ist das Desaster eigentlich da. Ich habe jetzt auch nochmal nachgedacht, weil ich ja auch hin und wieder an so an jedermann Radrennen teilnehme. Ja, und da stehen ein paar tausend Leute mit ihren Rädern da. Natürlich sind die auch in Gruppen eingeteilt, aber es gibt natürlich immer wieder Experten, die ganz dringend woanders stehen müssen, warum auch immer, ja, aber die dann halt gerne 3 Startwellen zu weit vorne sind. Und man hat halt da immer noch das Problem, dass diese Räder sich sehr gerne ineinander verhaken. Ja, und man fährt halt relativ eng beieinander los. Und sehr viele Leute sind es gar nicht gewohnt, überhaupt in einer Gruppe zu fahren. Geschweige denn mit so vielen Leuten in einer Gruppe zu fahren. Ja, und selbst da würde ich sagen, passiert relativ selten sogar. Da bin ich immer wieder überrascht, weil vielleicht ist es auch so, dass alle ein bisschen Respekt haben vor dieser Situation.
Ja, was ja gut ist.
Genau. Aber wenn du jetzt mal in so einer Sturzsituation drin warst, und du hast es ja richtig beschrieben in den Videos und auch in den Fotos von diesem Ereignis da in Valencia, sieht man die wirklich panische Augen. Ja?
Genau, weil du kommst ja im Zweifelsfall gar nicht so schnell wieder hoch, selbst wenn du nicht auf den Kopf fällst, und Alina ist wohl entweder auf den Kopf gefallen oder zumindest hat sie irgendwas an den Kopf hinbekommen, selbst wenn du versuchst, irgendwie, weil du dich gut abfangen kannst, wieder hochzukommen, aber von hinten stürzen andere Leute auf dich und rennen über dich drüber und stützen sich ab, um vielleicht nicht selber zu stürzen, also das ist ja schon eine Situation, die total nachvollziehbar auf jeden Fall Panik auslösen kann. Und ja, ich überlege gerade, mir fällt wirklich kein anderes
vergleichbares Ereignis ein. Wahrscheinlich gibt es natürlich andere Beispiele. Das ist
die
ja
vielleicht
klar,
nicht so dokumentiert
ja,
waren,
die weil nicht so dokumentiert sind.
Prominentes Event ist.
Ihr werdet vielleicht auch ähnliche Situationen mal, also hoffentlich nicht, aber schon mal gesehen, gehört oder erlebt haben, keine Ahnung. Aber sagen wir mal, in so einem Bereich, also ein etablierter, groß aufgezogener, live übertragener, wie auch immer, Straßenlauf, dass ganz vorne dann da wirklich so ein Sturz passiert und da es nicht losgeht und die Leute danach drängen, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt zum Glück nicht so dran erinnern, dass einem in die Hacken getreten wird, dass man mal strauchelt oder stürzt, passiert natürlich immer mal wieder. Ja, das ist gar keine Frage. In meiner umfangreichen Cross-Erfahrung, ich glaube, ich habe 2 Crossläufe machen müssen, weil es fehlte einer in der Mannschaft, ist mir, glaube ich, 2-mal Schuh ausgezogen worden.
Oh, ja, auch nicht so spaßig, dann
nee, Crosslauf ja, vor allem, zu werden. Genau, ne, da ist ja dann vorbei praktisch, ja, weil bis du den wieder anhast, ist das ja passiert, ja. Aber nee, also es waren schon wirklich schräge Bilder, ja. Aber erst guckt man da so ein bisschen mit, mit einer Faszination hin, aber man ahnt ja dann sehr schnell, dass es halt dann doofe Situationen sind, ja, weil da muss ja nur mal auf einen draufgetreten werden und man verliert das Bewusstsein, dann ist das richtig gefährlich, ja.
Wer wohl wirklich massiv auch in diesem Sturz verwickelt war, ist übrigens ein Gast, fällt mir jetzt gerade erst ein, der schon mal bei uns hier im Podcast war, nämlich Bob Bertemes.
Ah, okay.
Der war wohl dort vor Ort. Ich habe seine Insta-Story gesehen, das fällt mir erst jetzt ein, der das auch nochmal sehr gut eigentlich geschildert hat und dargelegt hat. Der natürlich selbst dort war, um möglichst gute Zeit zu laufen. Und der sagt, dass es halt irgendwie ein bisschen Chaos war in der Startaufstellung und dass da, wie gesagt, Leute mit den Startgruppen nicht so funktioniert hat und dann viel zu voll und Leute nicht dann dorthin gehört hätten und er war einer der ersten, der wohl gefallen ist ist dann wohl zwar auch aufgestanden, ist er benommen weitergelaufen und dann ist er aber irgendwie in einer anderen Situation nochmal zu einem Sturz gekommen, wo jemand dann abrupt stehen geblieben ist, der aus dem Rennen gehen wollte und dann hat er sein Rennen auch aufgegeben bei Kilometer 5 oder 6. Also schien schon sehr chaotisch irgendwie insgesamt abgelaufen zu sein.
Aber es ist ja, ich glaube gar nicht, dass man dem Veranstalter da wahrscheinlich so viel Vorwürfe machen kann, ja, weil wenn die Leute in andere Startgruppen reingehen, klar kannst du sagen, wie ist das möglich, aber wenn du das wirklich willst, dann gehst du in eine andere Startgruppe rein, Punkt. Ja.
Lässt sich wahrscheinlich verhindern.
Nee. Die Leute klettern im Zweifel über den Zaun drüber.
Ja, das du hast nicht sehr viel Security oder Volunteers, die an der Reihe dieser Gitter lang stehen sozusagen und gucken, dass da halt jetzt nicht irgendwelche Leute reinklettern, die nicht die entsprechende Startnummer oder das Band am Arm haben.
Ja, aber das kann ja auch, wenn du vorne 250 Leute hast und es stürzt einer und das kann jedem passieren.
Das ist die andere Frage, die man wirklich stellen muss. Ist das Elitefeld vielleicht auch zu groß? Kannst du bei der Streckenbeschaffenheit in dem Startareal, ist es vielleicht überreizt, ne? Das Angebot ist sicherlich total nachgefragt. Wie gesagt, der Termin liegt gut, die Strecke ist Weltrekordstrecke und so weiter. Da gibt es ja viele Facetten, warum aus aller Welt Leute da hinfliegen. Aber vielleicht ist das einfach auch für die Strecke, so wie sie ist, einfach too much. Vielleicht lässt sich das dann nicht mehr handeln. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man stellen muss. Man kann halt vielleicht nicht immer weiter wachsen, immer noch größer, noch mehr
mit demselben Kurs. Dann muss man vielleicht
was anderes
machen. Ne? Ja.
Genau.
Ja, aber da muss man vielleicht nochmal dann genau drauf schauen. Aber ich glaube, möglich ist es auch bei kleineren Gruppen, dass solche Dinge entstehen und hoffentlich weil das ist das einzige Mal, dass wir es gesehen haben. Ja.
Auf jeden Fall.
Du, über besondere Startsituationen und zwei ganz besondere Geschichten kommen wir gleich zu, ja, und erzähle ich euch gleich. Ich habe Philipp schon vor unserer Aufnahme gefragt, ob er den Ghostrunner kennt. Unter dem Begriff hatte er nichts abgespeichert, weil ich war nicht ganz hat sicher, ob ich euch gesagt. Die Geschichte nicht schon mal erzählt habe, aber ich glaube, ich habe sie noch nicht erzählt und es ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte, ja. Und da geht es halt auch darum, wie der Ghostrunner an Startlinien erschienen ist, ja, oder nicht, ja. Aber bevor wir das machen, wollen wir uns und euch nochmal an unseren Partner unserer heutigen Folge erinnern und euch natürlich auch gleichzeitig unser damit verbundenes Angebot unterbreiten. Ja, denkt dran, es ist immer noch Winter und kalt und alles gleichzeitig. Ja, Jungväter schlafen schlecht, also müssen sie sich noch besser ernähren. Ja, gute Ernährung ist eine Basis für das, was wir treiben. Ja, lässt du jetzt auch schon mal, ne? Nicht den kleinen Kindern die Fläschchen wegtrinken oder die Gläschen wegessen. Ja, da kenne ich auch genug, die das machen. Ja, sondern gute Ernährung als Basis. Aber wenn ihr dann noch zusätzlich was tun wollt für eure Regenerationsfähigkeit, für euer Immunsystem, für eure Belastbarkeit, dann empfehlen wir euch AG1 von unserem Partner Athletic Greens.
So schaut's aus, Ralf. AG1 ist bei mir auf jeden Fall vorhin auch direkt im Anschluss an mein Fahrtspiel konsumiert worden, weil ja, wenn man schon nicht so prickelnd schläft in letzter Zeit, trotzdem versucht ordentlich zu trainieren, dann ist natürlich klar, dass das Immunsystem mehr Arbeit zu leisten hat. Insofern versuche ich natürlich mein Möglichstes, mein Immunsystem entsprechend zu unterstützen. Und ja, wenn eure Ziele auch so hoch sind wie eure Ansprüche an Supplements, dann seid ihr bei AG1, glaube ich, genau richtig. Ihr wisst Bescheid, AG1 enthält 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, die euren Körper und Geist unterstützen. Und ja, das zahlt eben ein auf Energiehaushalt und eure Muskelerholung. Und AG1 ist natürlich multifunktional, aber auch sehr einfach einzunehmen. Einfach einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser und das Ganze kurz durchschütteln und dann seid ihr good to go. Und nicht nur wir setzen auf AG1, sondern natürlich auch andere Sportkolleginnen, Sportkollegen wie beispielsweise Laura Philipp, Laura Dahlmeier oder auch Rick Zabel, übrigens auch ein guter Podcast für die Radsport-Enthusiasten unter euch, die setzen eben genauso auf AG1 und das Ganze bekommt ihr unter www.athleticgreens.com/bestzeit. Da bekommt ihr dann nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist auch sehr sinnvoll jetzt in der dunklen Jahreszeit für eure Knochengesundheit, für diejenigen, die vielleicht gerade viel laufen. Wie gesagt, www.athleticgreens.com/bestzeit, da bekommt ihr das dann noch for free on top.
Ja, das ist unser bestehendes Angebot. Bin ich ganz sicher, ob das dann unserem Ghostrunner noch geholfen hätte, weil der hatte wirklich ganz andere Probleme.
Ich glaube, dass wir da noch nicht im Podcast drüber gesprochen haben. Zumindest hat es mir noch nichts gesagt. Also müsste ich ja in einer anderen Folge echt geschlafen haben.
Also wir reden über, sagen wir mal, zumindest das europäische Mutterland des Laufens, über Großbritannien. Und wir reden über einen Mann, der John Tarrant heißt. Mhm. Klingelt bei dir jetzt wahrscheinlich nicht direkt was. Ist schon eine Weile her. Ja, wir reden von den 50er und 60er Jahren. Und in der Zeit war offensichtlich, ich habe da jetzt auch keine Live-Erinnerung dran, war offensichtlich das Laufen und jede Form von Laufen in Großbritannien ein sehr populäres Ding. Also da waren jedenfalls, es gibt verschiedene Fotos von verschiedensten Läufen, sehr viele Menschen bei diesen Laufveranstaltungen. Und zwar sowohl in Stadien, aber vor allen Dingen auch bei Crossläufen, das haben wir ja schon verschiedentlich gehört, auch von Flo Neuschwander, der ja selber in den Vereinigten Staaten, nicht in Vereinigten Staaten, sondern im Vereinigten Königreich gelebt hat. Aber auch bei Straßenläufen, ja, auch bei schrägen Straßenläufen, ja, also es gibt, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber so ein Klassiker, London to Brighton, ja, also von London aus Richtung Süden bis Brighton on Sea.
Küste.
Ja, und da gibt's halt Fotos aus den 50er Jahren. In Zehnerreihen stehen die da an der Strandpromenade und empfangen da die Läuferinnen und Läufer im Ziel. Und jener John Tarrant hat dieses Rennen zweimal gewonnen. Ja, also das war schon eine Hausnummer, der Typ. Der war zu der Zeit einer der besten Langstreckenläufer der Welt und vor allen Dingen halt auch Großbritanniens. Aber er wurde relativ am Anfang seiner Karriere, nämlich als er sich das erste Mal für offizielle Läufe einschreiben wollte, und dazu musste man bei der Amateur Athletics Association einen Antrag stellen und praktisch ein Badge oder einen Ausweis.
Ja, so ein Startpass praktisch,
ja, mehr oder weniger ein Startpass, also eher eine Lizenz erwerben, okay, für 6 Schilling. Mhm. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wie der Umrechnungsfaktor von 6 Schilling
von damals zu heute ist.
Aber das sind nur ein paar Mark auf jeden Fall.
Okay.
Also ein relativ kleiner Betrag. Ja, die musste man allerdings haben, diese Lizenz, sonst konnte man nicht laufen. Mhm. Und er hat diese Lizenz beantragt und hat sich da nichts weiter bei gedacht. Dann kriegt er einen Fragebogen und den hat er wahrheitsgemäß ausgefüllt. Und in seiner wahrheitsgemäßen Schilderung war eben auch dabei, dass er mit 17 Jahren eine Zeit lang geboxt hat. Ja, und zwar knappe 2 Jahre lang, also zwischen 17 und 19. Mhm. Und dafür hat er auch, weil Boxkämpfe in Großbritannien zu dem Zeitpunkt halt auch im Profibereich sehr populär waren, Geld bekommen, und zwar ganze 17 Pfund. Was heute in etwa 400 Pfund entspricht.
Okay.
Also das ist jetzt nicht, es ist nicht viel. Ja, es ist auch nicht super viel, aber es ist nicht viel. Ja. Und der Amateur Athletics, die Amateur Athletics Association war, was Profitum anging, extrem strikt. Und sie haben ihm seine 6 Schilling zurückgeschickt und auch sein Antragsformular zurückgeschickt und haben ihn nicht starten lassen.
Ach, krass.
Ja, und zwar haben sie ihn nicht nur nicht starten lassen, sondern haben ihn gleichzeitig lebenslang von allen Wettbewerben ausgeschlossen.
What?
Ja. Ne? Damals gab es lebenslange Sperren. Zu Sperren komme ich gleich noch bei meiner zweiten Geschichte, die ist mir auch nicht schlecht. So, der wollte sich aber da gerade für die Olympischen Spiele qualifizieren, weil nämlich da gerade die britischen Meisterschaften im Marathonlauf anstanden und er sehr gute Chancen hatte, diese erfolgreich zu absolvieren und entsprechend am Marathonlauf teilzunehmen. Das wurde ihm verwehrt. Er wollte aber trotzdem weiterlaufen. Ja, das ist so einer wie du. Ne? Als du geheiratet hast, ne? Da bist du doch am Hochzeitstag noch gelaufen. Ne? Nee, am Tag danach seid ihr gelaufen.
Am so, Tag danach?
Ne? Aber beide zusammen, glaube ich. Ne?
Nee, ich glaube, ich bin sogar am Tag danach echt einen recht flotten 30er gerannt in 3,20 oder so.
Ja, okay, da war Barbara vielleicht nicht dabei. Ja. Ne? So war der jedenfalls auch drauf. Ja? Also, okay. Der ist am Tag seiner Hochzeit noch, hat er noch einen langen Lauf gemacht. Ja, also ein sehr ähnliches Mindset. Danach hat er dann zusammen mit seinem Bruder, der ihn Zeit seines Lebens betreut hat, entschieden, ah, weißt du was, ihr könnt mich mal mit eurer Startlizenz, ich will trotzdem starten. Und er hat dann zumindest eine gewisse Bekanntheit dadurch erzielt, dass er ohne Startnummer an der Startlinie gestanden hat. Und gelaufen ist ohne Startnummer, ja. Und nicht wenige Rennen mitbestimmt hat ohne Startnummer, ja, und deshalb Ghostrunner. Ja, weil er immer unterm Radar war.
Wurde er nicht irgendwie rausgefischt oder rausgezogen? Sozusagen?
Ja, das war wohl jetzt weniger, also die Läufe selber, ja, im längeren Bereich fanden dann halt ja jetzt nicht mit 56 Kampfrichtern statt, ja, nee, sondern wir reden jetzt halt von hier ein Zehner und da ein Macclesfield to Leeds Lauf und solche Geschichten. Ja, also von diesen Dingen reden wir. Und dann eben auch von einer zumindest beachtlichen Karriere im Ultrabereich. Ja, weil zum Beispiel London Brighton ist natürlich ein Ultralauf, ja, weil das ein bisschen weiter ist als 42 Kilometer. Aber der ist dann halt häufig bei solchen Dingen aufgetaucht und der hatte halt eine andere Eigenart und diese Eigenart war Vollgas oder gar nicht. Ja, also der ist halt nah an All Out mehr oder weniger alle seine Rennen gelaufen. Das hat dann teilweise dazu geführt, dass er sehr oft Probleme hatte, die Läufe zu beenden. Ja, und schon relativ früh immer wieder Magenprobleme hatte und darüber geklagt hat, während Läufen teilweise zusammengebrochen ist, dann weitergelaufen ist, ja, und das hat alles zu seiner Legende beigetragen, ja. Also bei dem wusste man nie, kommt er jetzt hier als umjubelter Sieger, wie zweimal bei London Brighton, ins Ziel oder gibt er auf wegen Magenproblemen. Dann hat er eine Zeit lang versucht, in Südafrika Fuß zu fassen, ja.
Okay.
Weil er dann überlegt hatte, eventuell dort die Staatsbürgerschaft anzunehmen, ja, und sich so eventuell aber ne, AAA, ja, die haben ihn auch da nicht starten lassen, ja. Aber er hat zum Beispiel dann überlegt, am Africa's Comrades Marathon teilzunehmen, 55 Meilen, ja, Durban to Pietermaritzburg, den Lauf gibt's immer noch.
Eines der, glaube ich, korrigiert mich gerne in den Kommentaren des Insta-Posts, aber ich glaube, eines der Ultra-Events überhaupt, also glaube ich, er hat ja einen Legendenstatus.
Ja, ne, ich glaube, also 78 Kilometer, meine ich, wäre das umgerechnet, ja. Das war aber in dem Jahr, als er da gestartet ist, noch ein Rennen, das exklusiv für weiße Männer war. Weil zu dem Zeitpunkt galt in Südafrika klare Rassentrennung. Ja, das heißt, es durften keine farbigen Menschen an diesen Rennen teilnehmen. Ja, die haben ihm nicht erlaubt, bei dem Comrades-Marathon zu laufen. Ja. Also ist er dann bei einem anderen Lauf gelaufen, wo er der einzige Weiße war. Ja, weil es
dann, ja. So rum war es dann, war es okay.
Aber ja, also auf jeden Fall war der wirklich ein außergewöhnlicher Typ, ja, der etliche Rekorde aufgestellt hat, auch Weltrekorde aufgestellt hat im Ultrabereich. Ja, also einer der dominierenden Läufer seiner Zeit, der niemals an großen offiziellen Wettkämpfen teilgenommen hat, weil er eben als 17-Jähriger ein paar Boxkämpfe bestritten hat. Ja.
Das ist wirklich krass. Ja. Also ist in der heutigen Zeit auch echt natürlich schwer, sich reinzuversetzen. Ich weiß, dass es bei den Olympischen Spielen ja auch lange noch, glaube ich, mit dieser Amateurbereich und so noch der Fall war. Siehe Profifußball, es ist ja auch nur U21-Bereich ist ja, glaube ich, erlaubt bei Olympischen Spielen. Kein, wobei die Jungs ja natürlich auch schon teilweise im Profifußball unterwegs sind, aber es ist jetzt nicht die, kein Messi oder so wird da jetzt bei Olympischen Spielen auflaufen dürfen, zumindest nicht jetzt mehr. Aber die waren da auch früher mit diesem Amateurbereich sehr strikt und das ist natürlich irgendwie tragisch, wenn du als 17-Jähriger irgendwie, wie du schon sagtest, vielleicht denkst du wirst mal Boxer und da gibt es halt im Boxen die Regel, dass man da auch 3 Euro mitverdienen darf und das dann aber deinen restlichen weiteren sportlichen Lebensweg tatsächlich so massiv beeinträchtigt, dass du einfach nicht mehr Teil dieser der offiziellen Laufsportszene sein darfst, weil die Amateur, was war's, Association gesagt hat, du kriegst keine Lizenz von uns.
Ja, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Ja? Eines seiner bemerkenswertesten Rennen fand am 23. Oktober 1971 statt. Mhm. Gegen 12 andere Läufer. Ein 100-Meilen-Rennen auf der Bahn.
Nein! Boah, also 160 Kilometer auf einer 400-Meter-Bahn. Also, sorry.
Ja, da war er 39 Jahre alt. Ja, und er hatte wieder diese schlimmen Magenprobleme. Zuvor ist er schon mal deswegen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, aber die Ärzte haben nichts gefunden und haben ihn wieder nach Hause geschickt. Jedenfalls hatte er zwischenzeitlich 17 Minuten Rückstand bei diesem 100-Meilen-Lauf auf der Bahn. 17 Minuten Rückstand, ja. Und er hat fast geschafft, die 17 Minuten aufzuholen, ist aber am Ende dann Zweiter geworden, war aber so fertig, ja, und so komplett am Ende wieder mit Magenproblemen, dass sein Bruder ihn danach direkt ins Auto gepackt hat und zum Arzt gefahren hat. Und das war sein letztes Rennen.
Er hat sich davon nie mehr erholt?
Nie mehr erholt. Er ist 4 Jahre später, am 18. Januar 1975, also das ist genau heute ist sein Todestag, mit nur 42 Jahren an Magenkrebs gestorben.
Nein!
Ja.
Ach du Scheiße.
Also deshalb wollte ich halt heute nochmal an diesen außergewöhnlichen Läufer erinnern, ja, der durch diesen Fauxpas, dass er eben da kurzzeitig ein bisschen Kleingeld verdient hat beim Boxen, nicht mehr laufen durfte, als Ghostrunner wie eine Sphinx halt auftauchte bei Rennen, die dann auch mehr oder weniger mitbestimmte und etliche Rekorde aufgestellt hat und schließlich sehr jung an Magenkrebs, ja, also diesen Geschichten, die er schon sehr, sehr lange irgendwie hatte, also Probleme mit dem Magen, gestorben ist. Ja, und inzwischen, nämlich ziemlich genau vor 4 Jahren, ist in Hereford ein Denkmal aufgestellt worden für John Tarrant. Ja, einer der Läufer, die ihr in offiziellen Listen nicht so finden werdet, aber eine ganz spannende Geschichte. Der wollte sich halt nicht abbringen lassen vom Laufen und hat sich auch nicht von körperlichen Einschränkungen oder Problemen so schnell abbringen lassen. Er hat es immer wieder versucht. Ne? Also, große Geschichte, ganz große Geschichte. John Tarrant, 18. Januar 75.
Wahnsinn.
Ja, oder?
So habe ich nicht gekannt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte hier im Podcast noch nie vorgetragen wurde. Das hätte ich mir, glaube ich, gemerkt.
Andere Geschichten habe ich gehört, habe ich schon 3 oder 4 Mal erzählt und habe sie immer wieder vergessen.
Okay, das kann auch mal vorkommen.
Genau, hatte ich mich ja vorher gefragt, ob ich die Welt schon mal... Nee, du weißt ja, wie es ist, ne? Opa erzählt vom Krieg, ja, so heißt es.
Wenn du vorher fragst, dann gehe ich natürlich auch in mich und versuche nochmal irgendwie durchzugehen, ob wir das schon mal erzählt haben. Wenn wir so im Gesprächsfluss zu einer Story kommen, die du schon mal erzählt hast, dann denke ich mir, nicht jeder, also wir können jetzt nicht von jedem verlangen oder erwarten, dass jemand alle 140 Folgen gehört hat. Deswegen denke ich mir, wenn wir so im Gespräch Flow sind, dann will ich jetzt auch nicht den Flow hier rausnehmen, sondern denke ich mir, im Zweifelsfall erzählst du eine Geschichte, die vielleicht andere, die Ultras von uns sozusagen, die Ultraszene, die seit Folge 1 dabei ist, die werden die Folge sicherlich schon kennen und schmunzeln dann vielleicht ein bisschen, aber bestimmt gibt es auch ganz viele neue Leute dabei, die noch nicht alle Folgen gehört haben. Und dann denke ich mir, für die ist es dann auch nochmal ganz cool, wenn sie vielleicht diese Story präsentiert bekommen sozusagen. Aber bei dem Ghostrunner bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben. Und beeindruckend. Ich kannte die Story nicht, aber klar, 50er, 60er Jahre ist natürlich auch schon eine Ecke her. Wie bist du draufgekommen, Ralf? Hast du eingegeben, 18. Januar, Crazy Running Story bei Google?
Nee, tatsächlich habe ich die Geschichte schon eine ganze Weile hier bei mir liegen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drüber gestolpert bin. Also es war vor einigen Jahren mal eine Geschichte bei der BBC, aber ich bin irgendwann im Laufe des letzten Jahres drüber gestolpert. Weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie auch mit diesen Ultra-Geschichten, als wir da uns mal ein bisschen umgetan haben, ist mir das irgendwie über den Weg gelaufen. Ja, wir haben ja schon über den Untertage-Marathon gesprochen, aber es gibt noch so eine andere Geschichte, nämlich von einem Typ, der 200 Meilen gelaufen ist in dem Tunnel.
Also es drängen sich dann direkt schon wieder Fragen
auf. Da drängen sich mir auch eine Menge Fragen auf, ja.
Und warum vor allem kreisen?
Ja. Also, ja, aber das, die kann ich ja ein andermal erzählen, ja, weil ich hab ja noch von einem sehr lieben Zuhörer eine Geschichte aus Italien zugeschickt bekommen, ja, weil wir eben über die lebenslange Sperre der Amateur Athletics Association gesprochen haben.
Ich weiß auch, was das hinausläuft. Da habe ich auch irgendeine News gelesen zuletzt. Rudimentär weiß ich, glaube ich, um was es gehen könnte.
Ja, also hier geht es jedenfalls auch um eine sehr lange Sperre, aber eher aus der Abteilung Dummdreist. Und zwar handelt es sich hier um eine Sperre von inzwischen 36 Jahren.
Ich wusste gar nicht, dass das geht in der Leichtathletik.
Das war mir übrigens tatsächlich auch komplett neu. Ja, ich glaube, es geht auch tatsächlich nur in Italien, weil es da auch eine, da geht es halt auch um eine Lizenz, die man benötigt, um an Läufen teilnehmen zu können. Mhm. Ja, und diese Lizenz ist jetzt für 36 Jahre nicht mehr zu beantragen. Und es ist eine Mischung aus Betrügereien und Doping, ja, die dahinter steht. Da ist es halt ein Hobbyläufer aus Palanza im Piemont, Alessandro Bracconi heißt er. Der ist irgendwie Mitte 30 und läuft halt gerne. Halbmarathon 1,19 Bestzeit, also alles okay, ja, wie man so kennt, Insta-Account, Strava-Account und so weiter. Ja, leider hat er vielleicht eine nicht ganz gute Community um sich herum gehabt. Jedenfalls ist er 2016 schon mal von der Polizei zusammen mit einem Doping-Ring in der Bodybuilder-Szene aufgeflogen und ist damals schon verurteilt worden und da schon gesperrt worden. Und danach ist er dann aber wieder bei Läufen halt angetreten, gepackt worden und dann noch mit illegalen Substanzen gepackt worden. Also es ist halt alles Wahnsinn, ja. Und der Typ ist im vergangenen Frühling, ja, wieder irgendwo gestartet. Und der hatte da schon eine 24-jährige Sperre und ist jetzt nochmal für 12 weitere Jahre gesperrt worden. Gott. Ja, also, ne? Aber er hält nicht den Rekord, weil Roberto Barbi, ja, ein früherer Profi, der ist 38 Jahre gesperrt. Also es gibt schon seltsame Karrieren in dieser Art der Betätigung, das ist mal klar.
Also auch da denkt man sich immer wieder, was haben sich die Leute dabei gedacht? Oder haben sie sich dabei überhaupt
irgendwas
gedacht?
Ja, keine Ahnung.
Also es ist wirklich schräg. Wenn es eines die Geschichte auch gezeigt hat, Gott sei Dank, muss man sagen, da fällt mir natürlich prominent auch immer gerne mal der Radsport logischerweise ein. Es gibt ja wirklich Sportarten, wo leider auch viel Schindluder getrieben wird und Gott sei Dank früher oder später das trotzdem irgendwann ins Tageslicht kommt. Das hilft leider dann oftmals ja den betroffenen Athletinnen und Athleten nicht direkt mehr, aber es ist ja trotzdem, es relativiert irgendwie die sportliche Zeitgeschichte, zumindest, dass man dann sieht, okay, die und die Person, das ging einfach nicht mit rechten Dingen zu und sozusagen irgendwie zumindest der Zeitgeschichte ist dann der Gerechtigkeit Genüge getan. Und ja, umso mehr frage ich mich oftmals, was sich dann Leute denken, vor allem die schon mal auffällig waren. Aber es gibt ja diese Wiederholungstäter, die gibt es ja auch wahnsinnig häufig. Leider ja auch in der Leichtathletik immer noch aktiv. Justin Gatlin ist noch aktiv. War doch zweifach schon gesperrt, meine ich, oder?
Der war zweifach schon gesperrt, der ist ja begnadigt worden. Der hatte eine achtjährige Sperre und ist begnadigt worden, weil er mitgeholfen hat, das Netzwerk dahinter irgendwie aufzudecken.
Und sofort wieder, weißt du, kriege ich Aggressionen. Nicht nur, dass der dann wieder Sport machen darf, der zweimal gedopt hat. Also gedopt, verurteilt, nochmal dann irgendwie Deal gemacht, dann wieder verkürzt. Aber er hat auf jeden Fall, das war keine Einmalaktion, dummer Jungen-Ding oder sowas, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung. Du bist einmal schon aufgeflogen mit Doping, bist gesperrt worden, kommst zurück, dopst wieder, wirst wieder erwischt. Also das ist ja auch gar keine Einsicht da, dass das falsch ist. Aber noch schlimmer ist ja nicht nur, dass er dann einen Deal machen kann, um wieder im Profisport aktiv zu sein. Noch schlimmer ist, dass Hassliebe zu einer gewissen Sportbrand aus den USA, die generell so mit ethischen und moralischen Aspekten ein bisschen hadern, auch was Thema Frauen anbelangt, von der US-Westküste, dass die dann aber denken, Alter, geile Idee, der Typ ist zurück, das ist ein richtig geiles Vorbild für unseren Sportnachwuchs, dem geben wir direkt wieder einen fetten Vertrag, wo du dann denkst, why? Was ist da nicht richtig, Leute? Also es ist wirklich, es läuft nicht alles gut im Profisport, leider.
Nee. So, was hast du am Wochenende vor?
Am Wochenende bekomme ich keinen Besuch. Also meine Eltern kommen vielleicht nach Regensburg, aber eigentlich bekomme ich nicht Besuch, sondern unsere Tochter bekommt Besuch wahrscheinlich.
Ja, dann kannst du ja lange, lange, lange Läufe machen.
So ist es. Ich habe vor, am Wochenende mal wieder einen 30-Plus-Lauf zu machen. Ah, okay. Je nachdem, wie die Beine sind, ich bin noch am Überlegen, ob ich das vielleicht in einer Doppeleinheit kombiniere. Mal gucken, ob ich mich morgen, also heute ist Mittwoch, wenn wir aufnehmen, Donnerstag, Freitag ein bisschen erholen kann, vielleicht ein bisschen Schlaf nachholen kann. Dann habe ich sogar eine Überlegung, ob ich entweder noch mal eine kleine Tempoeinheit, also nicht so richtig All-Out-mäßig, am Samstag mache oder vielleicht eine Bergsprinteinheit am Samstag mache und einen Long-Slow-Run am Sonntag. Das habe ich mir zumindest mal fürs Wochenende vorgenommen. Ich muss gestehen, ich habe gar keinen Überblick, was das Wetter hergibt, aber unabhängig davon, man kann es ja immer einrichten, dass man laufen kann. Ich war nur heute Morgen überrascht, dass zumindest auf den Dächern und auf dem Auto Schnee lag. Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, als ich losgelaufen bin.
Es ist der 18. Januar, ist es noch Winter. Heute Nacht soll es in Köln schneien. Es ist natürlich jetzt wieder sonnig und blauer Himmel, das ist ja klar. Aber kalt und es soll heute Nacht anfangen hier zu schneien. Und das ist natürlich für uns Flachland-Tiroler Maximalstrafe. Ja? Eigentlich soll es schneien bis zum Wochenende. Jedenfalls immer mal wieder.
Das ist natürlich so die vorinstallierte Wetter-App hier auf meinem MacBook, aber da steht zumindest, und da stand eigentlich für gestern auch nicht drin, nur bewölkt, also so klar, es ist natürlich kalt, so zwischen -4 nachts und, keine Ahnung, tagsüber +2 Grad, das ist so eigentlich, was die nächste 6-7 Tage hergibt, aber
ja,
Schnee
da kann man ja laufen,
steht
ja
noch nicht drin, aber ja, ich rechne damit, ja, weil heute Morgen habe ich auch nicht mit gerechnet und plötzlich stand ich da und dachte mir, okay, jetzt bin ich schon angezogen, jetzt brauche ich auch nicht mehr runter aufs Laufband, jetzt laufen wir halt los. Aber ja, mal gucken, mal schauen, was das Wetter bringt. Im Zweifelsfall Trailschuhe an, dann geht's auch im Schnee.
Ja, ich versuche mal wieder zu laufen. Ich habe jetzt ja fast tatsächlich 3 Wochen nichts mit Laufen gemacht. So toi toi fühlen sich die Sehnen okay an, aber das ist ja kein Indikator leider, wie wir alle wissen, ja, sondern erst das Laufen bringt dann die Wahrheit zutage, ja.
Das ist total richtig, Ralf. Es ist immer schwer, wenn man, also der erste wichtige Schritt ist natürlich, eine Schmerzfreiheit im Alltag zu erzielen. Das ist ja schon mal geschafft. Natürlich ist das noch nicht unbedingt, kann man einen schweren Rückschluss ableiten, ob Laufen wieder geht. Aber jetzt Frage von mir. Ihr habt ja Treppen im Haus, nehme ich mal an. Oder habt den Aufzug in deinem Schloss? Also ihr habt Treppen, okay. Wie ist es, wenn du Treppe runtergehst, zum Beispiel vom, keine Ahnung, also jetzt du, weiß nicht, ob du im Büro im Obergeschoss bist, wenn du jetzt runtergehst zu euch, wie ist es, wenn du die Treppe runtergehst, ganz normal runtergehen? Merkst du was hinten an der Achillessehne?
Also, ich glaube nicht.
Gut. Gutes Zeichen, glaube ich. Ja. Weil das ist ja diese exzentrische Ablassen.
Aber ich meine, die exzentrischen Kraftübungen mache ich natürlich jeden Tag.
Und da merkst du aber auch nichts mehr?
Nein, da merke ich auch nichts mehr.
Das ist aber, den Punkt schon mal zu erreichen.
Ja, ich weiß. Deshalb, da bin ich ja auch schon relativ, relativ glücklich drüber, ja, aber es ist trotzdem noch nicht wieder laufen. Ja, ja, also deshalb, aber I try. Mal gucken.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Yes, yes. In dem Sinne würde ich sagen, macht was aus eurem Wochenende. Es soll irgendwie auf jeden Fall spannend winterlich sein. Und ich finde das mit dem Winter ja eigentlich auch ganz cool. So im Januar kann das mal sein. Besser jedenfalls als 5 Grad Regen. Das ist nerviger.
Ne? Das stimmt. Das gehört auf jeden Fall mal zu einem ordentlichen Winter dazu. Für nächste Woche können wir schon mal anteasern, dass wir einen, ja, ich würde sagen, spannenden Experten da haben, wo wir nochmal ein bisschen tiefer in die Recovery-Geschichten eintauchen können, vor allem auch, was das Thema Schlafen anbelangt. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr zu Hause, wo auch immer ihr euch aufhaltet, auch ein schönes Wochenende haben werdet. Vielleicht nicht mit ganz so viel Schnee, außer ihr steht auf Schnee und wollt vielleicht auch ein bisschen langlaufen, dann natürlich schon. Und ansonsten lauft für uns natürlich wie immer gerne ein paar Kilometer mit. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich schon auf nächste Woche und in diesem Sinne, bis dahin.